NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Daniela Remus. Hallo und herzlich willkommen. Die UN-Palästina-Konferenz in New York. Die Forderungen arabischer Länder, darunter Saudi-Arabien, Ägypten und Katar, die Hamas-Herrschaft im Gazastreifen zu beenden, Berichte von Unterernährung und Hungersnot, von Erschießungen bei der Essensverteilung oder die Ankündigung israelischer Minister, im Süden des Gazastreifens eine sogenannte humanitäre Stadt für die Bevölkerung des Gaza einzurichten. Die Meldungen zum Krieg Israels gegen die Hamas in Gaza wechseln von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag. Die Lage ist unübersichtlich. Aber eins steht fest, der Druck auf Israel nimmt enorm zu. Kaum noch sind öffentlich Stimmen zu hören, die Israels Rolle als angegriffenes Land verteidigen oder mit Verständnis kommentieren. Und auch innerisraelisch nimmt die Kritik an der Kriegsführung deutlich zu. Um ein bisschen Übersicht zu bekommen über die aktuelle Situation in Gaza, humanitär, militärisch, aber auch zur politischen Frage, wie kann es weitergehen, habe ich mit Richard C. Schneider gesprochen. Er war lange Leiter des ARD-Studios in Tel Aviv, er lebt seit Jahren in Tel Aviv und München. Als erstes wollte ich von ihm wissen, wie er die gegenwärtige humanitäre Lage im Gazastreifen einschätzt.
Was sie schlecht ist, ist überhaupt gar keine Frage. Dass sie katastrophal ist, ist auch keine Frage. Dass die Menschen nicht ordentlich versorgt werden, ist offensichtlich, das weiß man. Und es gibt auf jeden Fall eine Versorgungsproblematik und es gibt selbstverständlich auch Hunger. Das sieht man, das weiß man. Die Problematik, die wir aber hier sehen, ist, dass dadurch, dass Israel den Gazastreifen in so viele kleine Teile zerhackt hat, dass man nie weiß, wo, wie genau herrscht wie viel Hunger. Das mag in der Gesamtschau natürlich unwichtig sein, weil es hungern Hunderttausende, vielleicht tatsächlich auch Millionen. Und das ist wirklich schlimm genug. Aber es ist tatsächlich so, dass die Versorgung im Süden ganz offensichtlich natürlich insofern in Anführungszeichen besser läuft, als dort diese sehr umstrittene GHF-Organisation zumindest drei Stationen hat, wo Essen ausgeteilt wird. Der Norden hat überhaupt nicht solche Stationen. In der Mitte von Gaza gibt es eine. Also da muss man vielleicht jetzt rein faktisch nochmal genau schauen, wo was ist. Aber das alles ist im Grunde genommen irrelevant angesichts der großen, großen Not, die da herrscht. Und die humanitäre Hilfe muss kommen. Die humanitäre Hilfe ist überfällig und da muss ganz schnell eine Lösung gefunden werden. Das ist überhaupt gar keine Frage.
Jetzt scheint es ja so zu sein, oder nein, es scheint nicht nur so zu sein, es ist so, dass sich die verschiedenen Beteiligten dort, also gerade zum Beispiel die UN und Israel, gegenseitig vorwerfen, sie würden nicht genug tun gegen den Hunger. Also die israelische Seite sagt, wir haben Lastwagen, die an den Grenzen stehen mit Nahrungsmitteln, die UN verteilt das nicht. Und die UN sagt wiederum, die Israelis würden eben mit ihrem Verteilsystem, diese vier Stationen, die Sie gerade angesprochen haben, schon vom Prinzip her überhaupt nicht in der Lage sein, eine angemessene Versorgung zu gewährleisten. Was wissen Sie, wie kann man das einordnen von hier aus?
Sehen Sie, das ist eben eines der großen Probleme in der Berichterstattung. Das Erste, was im Krieg immer stirbt, ist die Wahrheit. Und man muss als Journalist sich sehr klar sein, dass man in vielen Bereichen nie ganz genau weiß, was wirklich Fakt ist. Was man wissen muss, und das ist wirklich der entscheidende Punkt, dass alle Player in einem Krieg eine Agenda haben. Ganz vorneweg natürlich die Hamas und die israelische Regierung, aber auch die diversen NGOs und selbst die UN haben ihre Agenda, haben ihren politischen Blick, haben ihre Interessen im Vordergrund. Insofern stehen da Aussagen gegen Aussagen. Und was letztendlich die Wahrheit ist, ist, dass alle auf den Rücken der notleidenden palästinensischen Bevölkerung ihre Spielchen spielen. Und das ist eine Katastrophe.
Jetzt ist ja ein anderer Punkt. Jetzt gibt es viele Berichte darüber hier in den hiesigen Medien. Also alles, was nicht mit Raketen, Bomben und so weiter zerstört sei, würde jetzt noch mit Planierraupen platt gemacht. Und die Zerstörungen hätten wirklich ein dramatisches Ausmaß erreicht. Was ist da tatsächlich die Basis?
Also was tatsächlich da mit Planierraupen zerstört wird, ist Fakt. Das wird nicht einmal in Israel geleugnet. Das sind private Firmen, israelische Firmen, die von der Regierung und der Armee da beauftragt werden, ganze Häuser platt zu machen. Das ist die Wahrheit. Das ist so. Das, wie gesagt, das bestreiten auch die Israelis nicht. Man muss aber diesen Krieg nichtsdestotrotz in verschiedene Abschnitte einteilen. Man kann nicht sagen, dass er vom ersten Tag an sozusagen immer die gleiche Ausrichtung hatte und immer die gleiche Zielrichtung hatte. Das stimmt so nicht. Aber was natürlich richtig ist, dass spätestens seit Anfang März, also seitdem die Israelis den Waffenstillstand einseitig aufgekündigt haben, da nun mittlerweile ein Krieg geführt wird, der nicht nur immer brutaler wird, der immer größere Probleme für die Zivilbevölkerung in Gaza bedeutet, sondern der auch so ohne Sinn und Ziel ist, weil dieses ewige Mantra des totalen Sieges über die Hamas, das glaubt nicht mal in Israel noch mehr irgendjemand. Das ist das eine. Und das andere, und das ist das vielleicht noch Entscheidendere, damit kriegt man die 50 verbliebenen Geiseln, von denen etwa 20 noch leben sollen, auch nicht frei.
Jetzt war zu hören von Israel Katz, also vom Verteidigungsminister, es wäre doch vielleicht eine gute Idee, eine humanitäre Stadt in Anführungsstrichen im Süden des Gazastreifens zu errichten mit Zaun und zunächst für 600.000 Palästinenser und dann später doch für noch weitaus mehr. Und diese rechtsextremen Minister, die in der Regierung sind, die propagieren ja eben auch ganz offen tatsächlich eine Vertreibung der Palästinenser aus dem Gebiet. Also wie schätzen Sie das ein? Wie groß ist der Einfluss dieser Stimmen, dieser Menschen auf die aktuelle Politik?
Also zunächst einmal diese Idee, eine sogenannte Stadt da im Süden einzurichten für 600.000 Palästinenser, die aber von dort dann auch nicht mehr weg dürfen, ist natürlich absoluter Irrsinn. Da gibt es auch überhaupt nichts zu beschönigen. Das ist einfach Unsinn. Das geht nicht. Das geht nicht. Es ist auch in letzter Zeit darüber nicht mehr geredet worden. Also diese Idee scheint, ich sage das vorsichtig, vom Tisch zu sein. Die Idee der Vertreibung und der ethnischen Säuberung, wie sie die rechtsextremen Mitglieder dieser Regierung schon lange propagieren, die ist aber zumindest verbal permanent auf dem Tisch. Es wird jetzt auch darüber geredet, dass man möglicherweise die Menschen in Gaza zum freiwilligen Verlassen des Gazastreifens auffordern will, dass man angeblich bereits mit einigen muslimischen Ländern, darunter auch Indonesien, sich schon geeinigt hat, etliche Menschen aus Gaza aufzunehmen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Das wird in den israelischen Medien berichtet. Es gibt Stimmen innerhalb der Regierung, die sagen, nein, nein, das ist alles nur Taktik, um die Hamas endlich zu dem Waffenstillstand zu bringen, den man haben will, damit man auch wirklich die Geiseln endlich frei bekommt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Was natürlich klar ist, und das ist eines der Hauptprobleme auch in diesem ganzen Krieg, ist, dass Premier Netanyahu unbedingt an der Macht bleiben will und dafür auch die Unterstützung der beiden Rechtsextremisten Ben-Gvir und Smotrich braucht mit ihren beiden Parteien und Fraktionen. Wenn er die verlieren würde, dann wäre er politisch am Ende. Und so tut er eigentlich das, was er immer schon getan hat. Er verspricht allen alles, was sie gerade hören wollen. Und dann muss man tatsächlich sehen, was er wirklich macht. Das ist noch nicht ganz klar. Und die ganz große Frage, die auch immer im Hintergrund steht, ist, was wird letztendlich Donald Trump, der amerikanische Präsident, sagen, machen und entscheiden? Und was man jetzt gerade aus Washington hört, ist, dass er in der Tat über die Bilder der hungernden Kinder mehr als empört ist. Und es kann durchaus sein, dass Trump jetzt irgendwann doch auf den Tisch haut und sagt, so jetzt reicht's, das akzeptiere ich alles nicht mehr. Diese humanitäre Katastrophe muss jetzt endlich gelöst werden. Das muss man abwarten. Aber wir sehen ja im Nahen Osten, und das ist halt leider im Nahen Osten immer so, das, was man in der Früh sagt, muss am Abend schon nicht mehr stimmen.
Ja, jetzt sind wir ja schon auf der politischen Ebene. Wie kann es überhaupt politisch weitergehen? Also im Moment, jetzt gerade auch bei der UN-Palästina-Konferenz, die diese Woche stattgefunden hat in New York, wurde ja von ganz vielen Staaten gefordert, also die Zwei-Staaten-Lösung, die muss jetzt wieder auf den Tisch. Wie groß ist denn überhaupt der Einfluss derjenigen jetzt vor Ort, also in Israel und im Gazastreifen und aber eben auch Westbank, die eine solche Lösung ablehnen? Also wie groß ist der Einfluss derjenigen, da überhaupt mitzumachen?
Was ganz offensichtlich ist, das ist ja bekannt, das ist nichts Neues, ist, dass Premier Netanyahu und diese Regierung, aber auch Premier Netanyahu selbst, keine Zwei-Staaten-Lösung wollen. Punkt. Die Hamas will ja auch keine Zwei-Staaten-Lösung. Die will, so wie Netanyahu, eine Ein-Staaten-Lösung, nur sozusagen umgekehrt. Und die palästinensische Autonomiebehörde unter ihrem greisen Präsidenten Mahmoud Abbas erzählt zwar was von der Zwei-Staaten-Lösung, aber ist einerseits zu schwach, um da wirklich was in Bewegung zu setzen und andererseits auch viel zu korrupt. Und die palästinensische Gesellschaft selbst lehnt die palästinensische Autonomiebehörde und Abbas längst ab. Also wer soll es denn da richten? Das ist das eine. Das zweite ist, wie soll es weitergehen? Jeder weiß, dass das Ende dieses Krieges, wenn es denn endlich mal kommt, nicht automatisch eine Lösung des Problems herbeiführen wird. Das ist zu kurz gedacht, das ist doch nicht machbar, das ist ein langer, heute vielleicht noch schwieriger Prozess, als es eh schon immer war. Und zwar deswegen auch, weil man auf beiden Seiten, bei den Palästinensern und bei den Israelis, nach diesem Krieg und nach dem Massaker vom 7. Oktober, das ja viele sehr gerne inzwischen vergessen wollen, auf beiden Seiten Misstrauen, Hass, Verzweiflung und Trauma da ist. Auf der israelischen ebenso wie auf der palästinensischen. Und es geht jetzt gar nicht darum, hier aufzurechnen in Zahlen, sondern es geht darum zu verstehen, dass das Trauma auf beiden Seiten tief sitzt und auf israelischer Seite, auch wenn man das nicht glauben mag von außen, die Angst vor einem neuen solchen genozidalen Überfall sehr tief sitzt. Gleich wenn mittlerweile nach Umfragen etwa 74% der Israelis ein sofortiges Ende dieses Krieges wollen und dafür sagen, um alle Geiseln freizukriegen, wir sind sofort bereit, ein Ende dieses Krieges zu akzeptieren. Das will die Regierung bislang nicht, aber die Bevölkerung möchte das. Auf der palästinensischen Seite das Trauma, die Angst, der Hass muss ich nicht erklären, der ist evident. Das heißt, wenn man ein Ende dieses Krieges irgendwann mal endlich erreicht, ist es natürlich die Frage zuallererst, wie kann man Gaza verwalten? Dass die Hamas nicht mehr in irgendeiner Form Macht haben darf, soll und kann. Das ist klar. Das sagen jetzt auch 17 arabische Staaten, die in einer gemeinsamen Erklärung gefordert haben, dass die Hamas entwaffnet und entmachtet werden muss. Das ist, wenn man so will, ein Fortschritt, ein politischer Fortschritt. Und dann geht es halt wirklich darum, ein System, ein Verwaltungssystem erstmal einzurichten, das drei Dinge in die Wege leitet. Also A, zuallererst die humanitäre Hilfe für die Menschen. Das ist das Allerwichtigste. Zweitens, eine Wiedereinsetzung, Wiederherstellung einer Verwaltung, einer Zivilverwaltung, damit der Gazastreifen in irgendeiner Weise wieder funktioniert. Das wird dauern, das geht auch nicht über Nacht. Und dann schließlich einfach auch ein neues politisches System aufzusetzen für Gaza, aber im Grunde genommen für das gesamte Gebiet, das Palästina eines Tages werden soll, das dann wirklich auch tragfähig ist, das willens ist, auch mit den Israelis zu verhandeln. Und da geht es dann wiederum um die Frage, gibt es dann irgendwann auf der israelischen Seite eine neue Regierung, die verhandeln will und kann, weil diese Regierung wird es mit Sicherheit nicht tun. Also ganz, ganz, ganz viele Probleme auf einem Weg. Ich sag noch nicht zu Frieden. Also ich habe so lange im Nahen Osten gelebt, dass ich von Frieden mich gar nicht mehr zu reden traue, sondern sage, dass wenigstens Ruhe einkehrt. Es ist ein extrem langer Weg. Da müssen die arabischen Staaten helfen, da müssen die Amerikaner helfen, da müssen die Europäer helfen. Das ist nur über eine konzertierte Aktion möglich.
Das war ein Gespräch mit Richard C. Schneider zur Situation im Gazastreifen und zu Israels Krieg gegen die Hamas, das wir am Donnerstag aufgezeichnet haben. Als ich Richard C. Schneider für unsere Sendung um einen Musikwunsch bat, musste er nicht lange zögern. Er wünschte sich das Stück Peace, also auf Deutsch Frieden, von Abdullah Ibrahim.
Thank you.
Sie hörten das Stück Peace, gespielt von dem Jazzmusiker und Komponisten Abdullah Ibrahim. Abdullah Ibrahim, früher auch bekannt unter dem Namen Dollar Brand, wurde 1934 in Kapstadt geboren, wuchs dort in einem der ärmsten schwarzen Ghettos auf. Mit 7 Jahren lernte er Klavier zu spielen, bereits mit 15 Jahren wurde er professioneller Musiker und schlug sich mit Tanzmusik durch. Dabei interessierte ihn eigentlich vor allem der Jazz, der aber galt in Südafrika als Musik des Widerstands. Durch Vermittlung von Duke Ellington schließlich gelang es ihm, nachdem er Südafrika verlassen hatte, Platten einzuspielen und durch Europa und USA mit seinen Musikern zu touren. Heute ist er einer der bekanntesten afrikanischen Musiker. Und jetzt kommen wir zu den Nachrichten.
Der Verband jüdischer Journalistinnen und Journalisten fordert deutsche Medien zu einer Versachlichung der Berichterstattung über den Krieg im Nahen Osten auf. Mit einer distanzierten, sachlichen Argumentation sollten Journalisten weder als Propagandaverstärker der Hamas noch als Pressesprecher der Regierung Netanyahu auftreten, sagte Vorstandsmitglied Lorenz Beckert dem Verdi-Gewerkschaftsmagazin M. Stattdessen sehe er derzeit einen Stellvertreterdiskurs über deutsche Befindlichkeiten. Deutschland setze sich immer, wenn es um Israel gehe, mit sich selbst auseinander. Das sei mit heftigen Gefühlen verbunden, sodass es schwierig sei, mit Fakten durchzudringen. Es müsse wieder mehr Sachkenntnis in die Debatte eingebracht werden. Als erste Stadt in Deutschland möchte Hannover hilfsbedürftige Kinder aus Gaza und Israel aufnehmen. Dazu hat Oberbürgermeister Onay gemeinsam mit dem Vorsitzenden der palästinensischen Gemeinde Yazid Shamut und dem jüdischen Verbandspräsidenten Michael Fürst eine Initiative gestartet. In einem ersten Schritt könnten 20 Kinder aufgenommen werden. Fürst erklärte, es gehe nicht allein um Kinder aus dem Gazastreifen, sondern auch um traumatisierte Kinder aus Israel. Kinder seien das Wertvollste, das wir zu schützen hätten. Jemand müsse mit der Hilfe anfangen. Nach dem umstrittenen Ausschluss von 47 jüdischen Jugendlichen von einem Flug mit der spanischen Airline Vueling wächst der Druck auf die Fluggesellschaft. Zahlreiche jüdische Organisationen in Spanien, Frankreich und den USA werfen dem Unternehmen Medienberichten zufolge Diskriminierung vor und kündigten rechtliche Schritte an. Die französische Regierung forderte Vueling auf, zu erklären, ob die jungen Franzosen wegen ihres Glaubens diskriminiert worden seien. Die Fluggesellschaft selbst kündigte eine umfassende Untersuchung an. Der Vorfall hatte sich in Valencia ereignet, von wo aus die Jugendgruppe zurück nach Paris fliegen wollte. Die jungen Leute mussten das Flugzeug wieder verlassen. Nach Angaben der Fluggesellschaft hatte ihr unangemessenes Verhalten die Sicherheit gefährdet. Im Streit um pro-palästinensische Proteste auf dem Campus hat sich die New Yorker Columbia-Universität zur Zahlung von rund 220 Millionen Dollar an die Regierung bereit erklärt. Damit sichert sie sich Forschungsgelder, die US-Präsident Trump gestrichen hatte. Die Vereinbarung sei nach einer Zeit anhaltender staatlicher Kontrolle und institutioneller Unsicherheit ein wichtiger Schritt nach vorn, sagte die amtierende Universitätspräsidentin Claire Shipman. Die Trump-Regierung hatte der Uni vorgeworfen, jüdische Studierende nicht ausreichend geschützt zu haben. Anfang September findet das erste jüdische Kulturfestival mit Lesungen, Konzerten, Filmen und Workshops in Osnabrück statt. Wie die Festivalleitung mitteilte, werden unter anderem der niederländische Bestsellerautor Leon de Winter und der israelische Schriftsteller Asaf Gavron auftreten. Eröffnet wird das Festival am 4. September von der israelischen Schauspielerin und Sängerin Marina Maximilian sowie dem Schattentheater Die Mobiles. Für Kinder und Jugendliche wird es einen Graffiti-Workshop geben. Das Museumsquartier in Osnabrück bietet Sonderführungen durch das Felix-Nussbaum-Haus und Stadtrundgänge zu den Orten jüdischen Lebens seit dem 13. Jahrhundert an. Soweit die Meldungen.
Das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Daniela Remus am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Jonah Simon aus Hildesheim.
Du bist nicht dazu ausersehen, das Werk zu vollenden, aber du bist auch nicht davon befreit, es fortzuführen. Diesen Satz lesen wir in Pirkei Avot, den Sprüchen der Väter. Ein Satz, der schwer zu verstehen ist. Warum sollte ich an etwas arbeiten, dessen Ergebnis ich niemals selber sehen werde? Wenn mich mein Chef im Betrieb bitten würde, ein Projekt zu beginnen, mein ganzes Herzblut hineinzustecken und mir von vornherein sagt, dass er mir eine Woche vor Fertigstellung kündigen wird, warum sollte ich überhaupt auch nur eine Minute in dieses Projekt investieren? Und wenn doch, warum sollte ich wirklich überzeugt daran arbeiten? Und doch ist es genau das, was Moshe tut. Gott sagt ihm, dass er so einen großen Fehler begangen hat, dass er selbst das verheißene Land niemals betreten wird. Trotzdem solle er das Volk für die nächsten Jahre weiter durch die Wüste führen. Wie lange das dauern soll? Eine genaue Zeitangabe bekommt Moshe nicht, aber doch den Hinweis, dass alle Menschen, die aus Ägypten ausgezogen sind, in der Wüste sterben werden. Nur diejenigen, die in der Wüste in Freiheit geboren wurden, sollen das Land betreten dürfen. Wir wissen, dass es 38 Jahre dauern sollte, die Moshe dann doch noch durch die Wüste zieht. Auch Moshe konnte erahnen, dass es lange dauern würde, und doch nahm er seine Aufgabe ernst. Es gibt eben Dinge, die nur wir jetzt und hier beginnen können, deren Ergebnis aber erst späteren Generationen von Nutzen sein wird. So lesen wir im Talmud die Geschichte von Choni Hameagel, der einen alten Mann trifft, der einen Johannisbrotbaum pflanzt. Der Mann erzählt Choni, dass der Baum 70 Jahre brauche, um Früchte zu tragen. Auf die Frage, warum er sich denn die Mühe des Pflanzens mache, wenn er doch die Früchte niemals würde ernten können, antwortet der alte Mann: So wie Generationen vor mir diese Bäume gepflanzt haben, von denen ich Nutzen hatte, pflanze ich nun für die Generationen nach mir. Viele Dinge, vor denen wir heute stehen, die wir beheben müssen, helfen nicht mehr nur uns selbst, sondern die uns nachfolgenden Generationen werden davon profitieren. Demokratien weltweit sind in Gefahr, abgeschafft zu werden. Nicht nur auf weit entfernten Kontinenten, sondern direkt in unserer Nachbarschaft und auch bei uns in der Bundesrepublik. Eine Partei, die als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird, sitzt im Deutschen Bundestag, gewählt von Menschen, die in diesem Land leben. Für jeden Demokraten und jede Demokratin muss das wie ein Schlag in die Magengrube gewirkt haben. Wir haben dieses Land von vorhergehenden Generationen übernommen. Ein Land mit einer Geschichte voll von Faschismus und Menschenverachtung. Ein Land, für das wir nun die Verantwortung tragen. Menschenverachtung darf es hier einfach nicht mehr geben. Dazu gehört, dass niemand, aber auch wirklich niemand, wegen seiner Herkunft, Hautfarbe, Religion, sexueller Orientierung, Weltanschauung, seines oder ihres Geschlechts, das Gefühl haben darf, sich nicht frei äußern oder bewegen zu können. Nirgendwo in diesem Land darf es so etwas geben. Dafür sind wir verpflichtet, alles zu tun. Natürlich kann ich es mir leicht machen und denken, dass es die nächsten Jahre nicht so schlimm werden wird und nach mir die Sintflut kommen mag. Aber genau darum geht es in unserer Parascha. Ich habe eine Aufgabe. Diese Aufgabe muss ich erfüllen, auch wenn ich nicht Nutznießer des Ergebnisses sein werde. Ich mag vielleicht nicht dazu berufen sein, das gelobte Land zu betreten. Ich bin aber dazu verpflichtet, der nächsten und übernächsten Generation den Weg dahin zu ebnen. In diesem Sinne, Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Jonah Simon aus Hildesheim. Zum Schluss hören Sie das Shema Kolenu. Übersetzt lautet der Text: Höre auf unsere Stimme, wenn wir rufen. Es singt Stacy Love.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.